ARD Sounds.
Ein Staudamm in Brasilien wird vom TÜV Süd als sicher eingestuft. Knapp 4 Monate später bricht der Damm. 270 Menschen sterben. Der Dammbruch von Brumadinho ist mittlerweile 7 Jahre her. Doch die Frage, wer die Schuld für den Tod von so vielen Menschen trägt, ist noch immer nicht geklärt. NDR-Journalist Nils Naber hat dazu mit einem Team der Recherchekooperation NDR, WDR und SZ recherchiert. Mit ihm rekonstruieren wir, wie es zu der Katastrophe kam, welche Rolle der TÜV Süd dabei gespielt hat und warum die juristische Aufarbeitung so lange dauert. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Mittwoch, der 27. Mai. Hallo Nils.
Hallo Nadja. Also wir sind in der Nähe der Stadt Belo Horizonte. Da gibt es die kleinere Stadt, die heißt Brumadinho. Und im Umfeld davon wird Eisenerz abgebaut. Und bei dieser Eisenerzproduktion entstehen Abraumschlämme und die werden gelagert hinter Dämmen. Und es geht eben hier in dieser Geschichte um einen bestimmten Damm, der ist über Jahrzehnte immer höher gebaut worden, weil immer mehr Abraumschlämme, so nenne ich sie mal, dahinter gelagert wurden. Und am 25. Januar 2019 bricht dieser Damm.
Es sind dramatische Rettungsarbeiten, eine verzweifelte Suche nach Überlebenden. Es wurden bislang nur wenige gefunden. Die Rettungskräfte haben mehrere Leichen geborgen. 300 Menschen werden seit dem Unglück vermisst, sehr wahrscheinlich mitgerissen von den riesigen Schlammlawinen. Gestern war der Staudamm einer Eisenerzmine im Bundesstaat Minas Gerais gebrochen. Der Schlamm ergoss sich über alles, was im Weg war. Autos, Häuser, Menschen.
Und kostet am Schluss 270 Menschen das Leben. Wir haben mit mehreren Angehörigen gesprochen. Unter anderem auch mit Karina Andrade.
Eu fiquei sabendo no momento do rompimento da barragem, no horário do meu almoço.
Sie hat davon mitbekommen durch eine Nachricht in einer WhatsApp-Gruppe aus der Region, bei der sie Mitglied war.
Eu recebi uma mensagem no meu celular, num grupo de WhatsApp que eu fazia parte.
Konnte sie erst gar nicht glauben und hat dann diese Nachricht weitergeleitet an ihre Schwester.
E quando a mensagem não chegou, que ficou só um tracinho no WhatsApp, eu comecei a desconfiar que realmente tinha algo errado.
Karina hat dort ihre Schwester verloren. Die Schwester hat gearbeitet für den Bergbaukonzern Vale, dem die ganze Mine und auch der Damm gehörte. Und die Mine gehört ihm noch immer. Vale ist ein sehr großes Bergbauunternehmen, hat diverse Dämme und diverse Minen in Brasilien und ist ein großer Player. Nach so einem Riesenunglück oder so einer Katastrophe muss man ja die Frage in den Raum stellen, wer ist denn jetzt schuld hier? Karina Andrade, von der wir gerade gesprochen haben, die hat natürlich auch mit vielen anderen zusammen dann versucht, Wege zu finden, wie können wir denn jetzt die Schuldigen finden und wie können wir auch Entschädigung erhalten. Und Karina Andrade hat hier sich beteiligt an einer Klage gegen TÜV Süd. Da geht es um Entschädigungssummen von bis zu 600 Millionen Euro. Und sie hat auch Strafanzeige gestellt gegen einen Mitarbeiter von TÜV Süd, der in Brasilien damals eine Rolle gespielt haben soll.
Das heißt, es geht hier nicht nur um das Bergbauunternehmen, was da diese Mine betrieben hat, nicht nur um Vale, sondern der TÜV Süd, ein deutsches Unternehmen, ist auch mit involviert. Kannst du uns einmal erklären, wie?
Diese Dämme mussten in Brasilien regelmäßig sicherheitsüberprüft werden. Das heißt, es mussten Gutachten dazu erstellt werden, sind die Dämme sicher oder nicht. Und TÜV Süd hat eben im Herbst 2018 diesen Damm B1, der gebrochen ist, als sicher klassifiziert.
Und sag mal jetzt, der TÜV, also so klassisch kennt man den ja, man muss sein Auto in regelmäßigen Abständen überprüfen lassen, das macht der TÜV. Aber was macht so ein TÜV noch und warum ist der TÜV Süd in Brasilien?
Ja, also es gibt mehrere TÜV-Gesellschaften in Deutschland, das mal kurz zu sagen. Ja, die bekanntesten sind TÜV Süd, TÜV Rheinland, TÜV Nord. Hier geht es nur um TÜV Süd. TÜV-Gesellschaften haben ihren Ursprung im 19. Jahrhundert hier Dampfkesselüberwachungsverein, hießen sie, glaube ich, ursprünglich mal. Das heißt, die haben sich mit technischen Geschichten zu Dampfkesseln beschäftigt und dann ging es immer weiter und wurden immer größer, haben sich um Autos gekümmert und irgendwann sind die dann weltweit unterwegs gewesen und haben dort technische Dinge und auch andere Dinge bewertet und begutachtet, zertifiziert. Das machen sie bis heute.
Okay, das heißt also, dass der TÜV Süd in Brasilien zuständig ist, ist erstmal eigentlich was Normales.
TÜV Süd hat in Brasilien eine Firma gekauft vor vielen Jahren, die quasi sich mit diesen Dammprüfungen ausgekannt hat und die gehörte dann 100% TÜV Süd und hat sich eben in dieses Geschäft sozusagen eingekauft.
Welche konkreten Vorwürfe werden denn dem TÜV Süd beim Dammbruch in Brumadinho gemacht?
Das haben uns die Betroffenen gesagt, also Karin Andrade und andere.
Der TÜV Süd hat diesen Damm als sicher zertifiziert, obwohl er nicht sicher war.
Und natürlich hat uns das auch deren Anwalt gesagt, Jan-Erik Spangenberg, Hamburger Anwalt, der deren Interessen in Deutschland in einem Verfahren vor dem Landgericht München gegen TÜV Süd vertritt.
Und dieses Zertifikat war die Voraussetzung dafür, diese Mine zu betreiben, war die Voraussetzung dafür, dass die Menschen dort weiter zur Arbeit gefahren sind und daher die wesentliche Ursache dafür, dass die Menschen hier zu Tode gekommen sind.
Was sagt denn der TÜV Süd zu diesen Vorwürfen, die da im Raum stehen?
Über diese Frage haben wir mit dem Chefjuristen von TÜV Süd gesprochen, Florian Stork.
Der Dammbruch in Brumadinho war ein schreckliches Unglück. Gleichwohl sind wir davon überzeugt, dass TÜV Süd keine juristische Verantwortung für das Unglück trägt.
TÜV Süd steht auf dem Standpunkt, dass man nichts falsch gemacht hat.
Aber sie waren ja da, um die Sicherheit des Damms zu überprüfen. Wie überprüft man die denn eigentlich? Also gibt es da bestimmte Kriterien, an denen man das festmachen kann?
Um festzustellen, wie sicher ist der Damm, gibt es bestimmte Faktoren. Man nennt das Sicherheitsfaktoren und man kann sich das so vorstellen, ein Damm mit einem Sicherheitsfaktor von 1,0 steht gerade so da. Ja, der hält quasi deine eigene Stabilität, hält er gerade so aufrecht, aber es darf auch nichts Großes passieren. Also wenn da jetzt ein Erdbeben ist oder irgendwas anderes, irgendwas, was da mehr Belastung auslöst, dann ist bei 1,0 schnell Schluss und der Damm bricht zusammen. Deswegen ist eigentlich die Regel, dass Dämme einen Sicherheitsfaktor von 1,5 oder aufwärts sowas haben, um das mal ganz allgemein zu sagen. Weil das ist der Sicherheitspuffer. Größer, wenn irgendwas passiert, dass er doch stehen bleibt. In Brasilien ist die Sache so gewesen, also man muss wissen, der Damm ist über Jahrzehnte immer höher gezogen worden. Es ist nicht einmal eine Betonmauer hingestellt worden und dann ist ein riesen Schlamm hintergeschmissen worden, sondern der Damm ist über Jahrzehnte 15 Mal erhöht worden.
Weil immer mehr Schlamm anfiel.
Genau, man hat immer mehr Schlamm angefallen. Man muss sich das vorstellen wie so ein Deich an der Nordsee und dann hat man einfach auf den Deich noch einen Deich gesetzt und noch einen Deich 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 und immer so höher, höher, höher. Ne? Ist dann am Ende 86 Meter hoch gewesen. Und da hat man diesen ganzen Abraum dahinter gehabt. Und der letzte Erbauer, der verantwortliche Ingenieur für die letzten Erhöhungen sozusagen, hat eben da nach unserer Kenntnis den Faktor 1,3 als Sicherheitsfaktor hinterlegt und mit dem Faktor wurde auch immer gearbeitet.
Also das heißt, der hat festgelegt, dass der Damm mindestens einen Sicherheitsfaktor von 1,3 erreichen muss, ja?
Genau. Jetzt ist es so gekommen, dass im Frühjahr 2018 und Ende 2017 auch schon Analysen durchgeführt worden sind von TÜV Süd und auch einer anderen brasilianischen Firma und da hat man eben herausgefunden, wir kommen nicht zu diesem Ergebnis, wir kommen nicht zu 1,3. Und dann hat das bei Wale natürlich ein Problem ausgelöst, weil wenn der Damm nicht 1,3 hat, könnte es Probleme geben mit dem Sicherheitszertifikat für den Damm und das könnte dann auch zur Folge haben, dass der gesamte Damm und die Mine dementsprechend auch geschlossen werden müssen aus Sicherheitsgründen, weil der Damm ja kaputt gehen könnte. Und dann wurde eben nach Lösungen gesucht und es gibt einen Untersuchungsbericht von Wale selbst, wo dann auch zu lesen ist, dass man gedacht hat, wie können wir die Methoden denn vielleicht anpassen, um bessere Ergebnisse zu kriegen. Und die brasilianische Firma, die mit dem TÜV damals zusammengearbeitet hat, hat gesagt, wir machen das nicht, wir machen keine Veränderung unserer Analysen. Und TÜV Süd hat weitergemacht, kam aber auch nicht so groß zu anderen Ergebnissen. Man hat dann im Endeffekt gesagt von TÜV Süd Seite, der Damm ist auch schon sicher ab einem Minimum von 1,05. Der Sicherheitsfaktor war vorher 1,3 und dann hat man gesagt, 1,05 reicht auch schon aus und auf der Basis hat man dann den Damm für sicher erklärt.
Ist es ein ausgedachter Wert, diese 1,05? Also haben die es willkürlich festgelegt oder wie begründen die diese Herabsetzung?
Nach dem, was wir von TÜV Süd erfahren haben, ist die Position von TÜV Süd, dass die davon ausgehen, der Damm ist ab einem Faktor von 1,0 ist er stabil. Und 1,05 bedeutet, man hat sogar noch einen kleinen Sicherheitspuffer drin. Die beziehen sich in der Stabilitätserklärung auf diese Studie eines Amerikaners und sagen, das ist gut, was wir gemacht haben, das passt.
Habt ihr euch denn diese Studie, auf die sich der TÜV Süd da beruft, von diesem amerikanischen Autoren einmal angeschaut und kommt ihr zu derselben Einschätzung wie der TÜV Süd, dass 1,05 ausreichend ist?
Also wir sind da keine Experten.
I was pretty confused and perplexed because I had no idea how this article could be used to justify any safety factor.
Wir haben diesen Experten, der heißt Ben Lichinsky, ist Professor an der Universität Oregon State in USA. Den haben wir angesprochen und gesagt, sag mal, wie ist denn eigentlich da? Wie kommt es denn, dass deine Studie hier zitiert wird in diesem Stabilitätsgutachten?
The article doesn't suggest that a safety factor of 1.05 should be used in design.
Und er hat uns deutlich gesagt, dass er das überhaupt nicht versteht.
So I cannot understand to this day how this article could be used to justify a safety factor of 1.05 being adequate. It doesn't say that.
Sein Artikel bezieht sich gar nicht auf Dammstabilität im Allgemeinen und aus seiner Sicht ist dieser Artikel auch nicht dazu gedacht, um irgendwas zu rechtfertigen, was Dammstabilität angeht. Wir haben Lichinsky mal gefragt, wie er die Sache so sieht, allgemein. Er hat zu uns gesagt, also er kennt den Damm und die Kriterien drumherum nicht.
But I will note that typical design standards in the United States for dams, for long-term conditions, suggest that a minimum factor of safety for a dam should be 1.5 or greater, often closer to 2.
Aber er hat darauf hingewiesen, dass in den USA für Dämme ein Sicherheitsfaktor von 1,5 und aufwärts gilt. Oft hat er gesagt, nah am Faktor 2. So, das ist weit weg von dem, was da in Brasilien gegolten haben soll.
Und habt ihr den TÜV Süd mit dieser Aussage konfrontiert?
Wir haben gefragt, wie die 1,05 zustande kommen. Und der TÜV Süd sagt, dass eben man eigentlich das sehr konservativ berechnet habe.
Fakt ist, dass TÜV Süd die Stabilitätserklärung im Einklang mit den anwendbaren brasilianischen Gesetzen und technischen Normen ausgestellt hat. Der von Ihnen genannte Standsicherheitsfaktor von 1,3 existiert so nicht in den brasilianischen Regeln und Gesetzen. Es liegt tatsächlich im Ermessen des Prüfers, ob er einen Damm für stabil erachtet.
Deswegen sei es auch korrekt gewesen, was man gemacht habe.
Der TÜV Süd sagt also, dieser Wert von 1,3 soll in Brasilien keine Rolle gespielt haben. Aber du hast ja eben schon gesagt, dass genau über diese Zahl in Brasilien diskutiert wurde.
Es war vorher eine Diskussion um diesen Damm von 1,3 die Rede, genau. Als 2018 klar wurde beim TÜV Süd in Brasilien, diese Ergebnisse, die man da bezüglich des Damms erzielt hatte, die sind nicht so gut, um nicht zu sagen schlecht. Auf der Basis lässt sich diese 1,3 nicht erreichen, die es als Vorgabe offensichtlich gab bis dorthin. Und da gab es Mailverkehr intern beim TÜV Süd. Unter den Mitarbeitern in Brasilien, das waren brasilianische Ingenieure, die für eine brasilianische Tochterfirma von TÜV Süd gearbeitet haben. Und diesen Mailverkehr konnten wir einsehen.
Der Sicherheitsfaktor für den höchsten Abschnitt wird niedriger als das Minimum von 1,3 sein. Daher können wir streng genommen die Stabilitätserklärung des Damms nicht unterschreiben, was die sofortige Einstellung aller Aktivitäten in der Mine zur Folge hat.
Ich denke, das ist eine Angelegenheit für den Konzern. Ich habe gehört, dass Chris morgen im Büro sein wird. Wir müssen es ihm zeigen und ihn nach seiner Meinung fragen.
Konzern heißt TÜV Süd AG in München. Die TÜV Süd AG hatte immer regelmäßig einen Manager, Chris M., aus München nach Sao Paulo geschickt zu der Tochterfirma, um dort zu gucken, was läuft denn da. Bei diesem Termin wurde über diesen Damm gesprochen. Und im Anschluss an dieses Gespräch in Sao Paulo ist eben der Damm als sicher erklärt worden.
Konntet ihr mit dem Manager Chris M. über die Vorwürfe sprechen?
Mit Chris M. haben wir versucht zu sprechen, aber Chris M. möchte mit uns nicht darüber sprechen. Er verweist auf das laufende Verfahren, auf die Gerichtsverfahren und hat dazu keine Aussage gemacht. Der TÜV Süd sagt heute, Chris M., der ist da aus kaufmännischen Gründen hingeschickt worden nach Brasilien. Der hat eigentlich gar nicht verstanden, was da genau besprochen worden ist. Aber TÜV Süd, Florian Storck, Chefjurist vom TÜV Süd, sagt,
das Dammprüfungsgeschäft bei TÜV Süd zum damaligen Zeitpunkt wurde ausschließlich weltweit durch die brasilianische Gesellschaft ausgeübt. Das heißt, auch nur dort bestand tiefe Expertise im Dammprüfungsgeschäft. Der von Ihnen angesprochene Mitarbeiter hatte keine solche Expertise. Er war aus kaufmännischen Gründen nach Brasilien entsandt, um die dortige Gesellschaft zu restrukturieren. Und demzufolge hat er auch inhaltlich weder etwas beitragen können, noch etwas beigetragen in Bezug auf die Stabilitätserklärung?
Man muss ja verschiedene Dinge wissen. Chris M. war ein Ingenieur. Chris M. hat auch sich in anderen Bereichen schon mal mit Sicherheitsfaktoren beschäftigt. Also es ist nicht so, dass der war jetzt kein VWLer oder sowas, der völlig oder Jurist, völlig woanders aus einem anderen akademischen Hintergrund kommt und mit ganzen Baumaßnahmen nie was zu tun hat. So ist es nicht.
Und wie erklärst du dir das, dass dieser Wert runtergesetzt wurde, die Stabilität vom TÜV Süd bescheinigt wurde?
Die Kläger in dem Zivilverfahren gehen davon aus, dass es wirtschaftliche Interessen gab. Da stützen sie sich auf Ermittlungen der brasilianischen Ermittler und das ist auch in die Anklage der brasilianischen Staatsanwaltschaft eingeflossen. Es gab eben auch andere Geschäftsbeziehungen zwischen TÜV Süd und Vale.
Das heißt, der Verdacht steht im Raum, um diese Aufträge nicht zu verlieren, hat man eventuell etwas zertifiziert, wider besseren Wissens.
Der Verdacht steht im Raum. Aber TÜV Süd, Florian Storck, Chefjurist vom TÜV Süd, sagt, das stimmt alles nicht.
TÜV Süd hat die Stabilitätserklärung ausschließlich auf Grundlage der anwendbaren Gesetze und technischen Normen ausgestellt.
Der Fall beschäftigt auch die Justiz. Du hast es vorhin angerissen. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Es laufen mehrere Verfahren parallel momentan. Wir haben einmal einen Strafprozess in Brasilien. Dort sind mehrere Mitarbeiter von Vale und mehrere Mitarbeiter von TÜV Süd, unter anderem auch Chris M. aus München, angeklagt. Hier geht es um vorsätzliche Tötung von 270 Menschen. Das Verfahren läuft seit Februar im Belo Horizonte. Und da müssen wir gucken, was da rauskommt. Dann gibt es ein weiteres Verfahren, ein Zivilverfahren. Da klagen mittlerweile rund 1500 Angehörige, Opfer aus Brumadinho gegen TÜV Süd auf Schadenersatz in Höhe von rund 600 Millionen Euro, was sehr viel Geld ist. Und dieses Verfahren läuft vom Landgericht München seit 2021 und wird jetzt fortgesetzt in dieser Woche. Und da ist eben die Frage, was rauskommt.
Kannst du einmal klar machen, wo ist der Unterschied zwischen einem strafrechtlichen und einem zivilrechtlichen Verfahren?
Bei dem Strafverfahren geht es darum, dass man persönlich bestraft wird für eine Straftat, die man möglicherweise begangen hat. Da kriegt man dann Geldstrafe, Gefängnisstrafe, was auch immer. Und bei einem Zivilverfahren geht es darum, dass man Entschädigung dafür bekommt, für das, was einem oder Angehörigen widerfahren ist. Und was eben andere zu verantworten haben. Von meiner Bewertung her ist für den TÜV Süd dieses Zivilverfahren natürlich das größte Problem. Weil 600 Millionen Euro ist viel Geld. Auch für den TÜV Süd, der zwar ein Milliardenunternehmen ist, aber das ist auch viel Geld. Und die Verteidigung richtet sich darauf aus, die ganze Zeit schon vor dem Hintergrund auch zu betonen, dass man alles richtig gemacht habe, weil man natürlich diese 600 Millionen Euro, die da im Raum stehen, natürlich abwehren möchte. Dann gab es eine Strafanzeige in München bei der Staatsanwaltschaft München gegen Chris M. Man kann in Deutschland Strafanzeigen nicht gegen Firmen an sich stellen, sondern man muss personenbezogene Strafanzeigen stellen. Diese Strafanzeige richtet sich gegen Chris M. und wirft ihm unter anderem fahrlässige Tötung vor.
Okay, Nils, lass uns das noch mal kurz zusammenfassen. Der Zivilprozess vor dem Landgericht München läuft schon, und zwar seit fast 5 Jahren. Einen Strafprozess gibt es in Deutschland bisher nicht. Und du hast uns ja vorhin von Karin erzählt, die ihre Schwester bei dem Dammbruch verloren hat. Wie blickt sie denn auf die juristische Aufarbeitung hier in Deutschland?
Ja, sie wundert sich, dass es so lange läuft.
Está muito lento. Nós no começo, quando entramos nesse processo,
man hat erwartet, dass das in Deutschland alles ganz schnell läuft und in Brasilien vielleicht langsamer. Und jetzt stellt sie fest, genau umgekehrt. Also in Brasilien ist man mit dem Strafverfahren schon gestartet. In Deutschland ist die Ermittlung der Staatsanwaltschaft noch niemals zu dem Punkt gelangt, wo man überhaupt eine Anklage erhebt. Also es kann sein, dass es gar nicht dazu kommt, dass sozusagen gar keine Anklage erhoben wird. Und wenn die Anklage erhoben werden sollte von der Staatsanwaltschaft, dann ist immer noch die Möglichkeit gegeben, dass eine Verjährung eintritt, weil nämlich bis 2029, 10 Jahre nach dem Vorfall, kein Urteil erfolgt ist, dann verjährt diese Geschichte hier.
Okay, woran liegt das denn, dass nach so langer Zeit in Deutschland immer noch keine Anklage vorliegt?
Die Staatsanwaltschaft München sagt, das ist eine sehr umfangreiche Ermittlung. Das ist also mit Rechtshilfeersuchen Brasilien und schwierig und das dauert alles viel Zeit. Aber man muss wissen, TÜV Süd stellt sich auf den Standpunkt, wir kooperieren mit der Staatsanwaltschaft in der Sache. Das heißt, wir liefern der Staatsanwaltschaft alles, was sie braucht.
Was heißt das in dem Fall? Was könnte der TÜV Süd der Staatsanwaltschaft liefern?
bei großen Unternehmen, wenn da irgendwas schiefläuft, dann wird auch intern untersucht, was ist denn schiefgelaufen, wer hat denn Verantwortung getragen, welche Prozesse bei uns sind denn falsch gewesen. Und dann werden meistens dann Anwaltskanzleien beauftragt, extern durchsuchen die E-Mails, die Kommunikation, was war denn da los, und erstellen da einen Untersuchungsbericht, der wird dann im Vorstand oder im Aufsichtsrat zur Verfügung gestellt. Und wenn es dann so Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gibt, dann werden solche Berichte dann oft angefordert von der Staatsanwaltschaft, auch als Teil der eigenen Ermittlungen. Wie eine Expertin uns erzählt hat, man lagert als Staatsanwaltschaft auch einen Teil der eigenen Ermittlungen quasi aus an diese Anwaltskanzlei in dem Maße, wenn da Kooperation angesagt ist. Und TÜV Süd sagt, wir kooperieren in vollem Umfang, aber es gibt zum Beispiel keinen internen Untersuchungsbericht. Haben sie uns auch bestätigt, gibt's nicht. Man habe alle Informationen mündlich vorgetragen. So, das muss man einfach jetzt mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn man natürlich, sage ich mal, kurz vor knapp zu einer Anklage kommt und dann auch noch ein aufwendiges Gerichtsverfahren vor der Brust hat, dann wird es natürlich eng. Ne? Dann ist es natürlich schwer, das dann in Zeit noch hinzubekommen. Und ja, das wirft natürlich Fragen auf.
Was ist dein Eindruck? Spielt der TÜV Süd da auf Zeit?
Man kann den Eindruck gewinnen, dass TÜV Süd auf Zeit spielt. Man muss wissen, diese juristischen Verfahren sind ja nicht abgekoppelt voneinander, sondern wenn jetzt zum Beispiel durch die staatsanwaltschaftliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München Dinge zutage gefördert werden, dann könnte das ja vielleicht auch im Zivilverfahren eine Rolle spielen, im weitesten Sinne dann. Und ich habe den Eindruck, der TÜV Süd versucht natürlich möglichst zu kooperieren, da wo es notwendig ist, und da wo es nicht notwendig ist, versucht man nicht zu kooperieren. Es geht um sehr viel Geld und man versucht offensichtlich die Informationen, die man hat, so lange zurückzuhalten, wie es möglich ist. Das ist so der Eindruck. TÜV Süd trennt es ja ab, dass es so ist.
Wir haben volles Vertrauen in die Arbeit der Behörde und wir kooperieren umfassend.
Man muss wissen, diese ganze Geschichte, für TÜV Süd geht es ja um sehr viel Geld, das haben wir ja schon mehrfach jetzt thematisiert. Und seit Beginn an sind da auch Profis eingeschaltet worden vom TÜV Süd. Jetzt zum Beispiel gibt es eine PR-Agentur, die immer mit dabei war, auch in der Kommunikation mit uns. Die war auch beim Interview dabei und also die versuchen, dieses Thema für den TÜV so zu bearbeiten, dass es für den TÜV Süd gut ausgeht.
In Deutschland ist ja noch nicht klar, ob bei den strafrechtlichen Ermittlungen, ob es da zu einer Anklage kommt, wann es zu einer Anklage kommt und auch, ob, wenn dann ein Urteil gesprochen wird, ob das kommt, bevor die Verjährung einsetzt. Darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Das Zivilverfahren gegen den TÜV Süd läuft ja aber weiter am Landgericht München. Was ist deine Einschätzung, wohin das führt?
Der Prozess läuft ja und es bleibt spannend, wie jetzt diese Frage Sicherheitsfaktor abschließend bewertet wird. Das Gericht muss sich der Frage ja auch widmen. Und es bleibt am Ende spannend, ob TÜV Süd am Schluss zahlen muss oder nicht. Ich denke, es wird noch ein langes Gerichtsverfahren werden und dann möglicherweise zweite Instanz und so weiter. Aber es sind natürlich wichtige Punkte hier zu klären und sind viele Menschen gestorben und irgendjemand muss auch dann die Verantwortung dafür tragen.
Danke, Nils.
Ich danke dir.
Nils Naber hat zusammen mit Stella Peters, Martin Kaul, Lina Verschwele und Benedikt Peters von der Recherchekooperation NDR, WDR und SZ zur Frage recherchiert, welche Verantwortung der TÜV Süd beim Dammbruch in Brumadinho trägt. Den Panoramafilm zur Recherche gibt's in der ARD-Mediathek. Der Link dazu ist in den Shownotes. Autor der Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Lukas Waschbüsch. Produktion Lorenz Kersten, Konrad Winkler, Jonas Teichmann und Christine Dreier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Tschüss. Ich habe noch einen Hörtipp für euch. Politikum, der Meinungspodcast. Politikum ist der Podcast für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben, auf Argumente statt Lagerdenken. Die Kollegen und Kolleginnen bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Immer mit der Prise Humor, die die Welt erträglicher macht. Die Hosts diskutieren mit Menschen aus Wissenschaft und Politik und mitten aus dem Leben über die Themen unserer komplizierten Zeit. Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr, zum Beispiel in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.